Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Das Tech-Quartier in Frankfurt veranstaltet ab dem 29. Mai sein neuestes Programm, den TQ Accelerator Digital Finance. Auf mehreren öffentlichen Events dreht sich alles um die Themen Open und Embedded Finance, Tokenization, OpenAI und noch viel mehr. Ihr könnt euch mit Expertinnen vernetzen, auf Gleichgesinnte treffen und bekommt die Möglichkeit zum Austausch. Alle weiteren Infos und die Möglichkeit zur Registrierung findet ihr auf tqaccelerator.com.
Okay, wir haben eben gelernt, dass man offensichtlich in einer sehr schnelllebigen Welt des digitalen Zahlungsverkehrs sich anpassen muss und das schnell. Die Dynamik ist beispiellos und wir hatten lange Zeit eine gewisse Konkurrenz, die Branche prägte zwischen digitalen Wallets wie Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay. Doch die jüngsten Entwicklungen, die zeigen auch, dass in dem Markt ganz viel Dynamik ist, gerade was den Wettbewerb angeht und mittlerweile ganz neue Initiativen auf den Markt kommen, beispielsweise mit EPI oder mit Vero vielmehr. Die treten nämlich jetzt natürlich in dieses ganze Wallet-Spiel ein und verändern natürlich damit diese Zahlungslandschaft ganz extrem. Und wir wollen heute im nächsten Panel darüber sprechen, was das denn überhaupt für unsere Payment-Landschaft bedeutet, was das für Kunden bedeutet, für Händler. Denn lange Zeit schienen nämlich die Banken in dem Bereich der digitalen Wallets im Schatten dieser Tech-Giganten eigentlich zu stehen, doch erkennen natürlich jetzt gerade die krasse Notwendigkeit, ihre Strategien in dieser Hinsicht anzupassen. Jetzt steht auch noch natürlich die Einführung des digitalen Euros bevor und die Banken müssen natürlich ihre Position im Zahlungsverkehr da ganz neu definieren. Genau, wir wollen deswegen oder haben hier ganz tolle Initiativen und viele Wallets eingeladen, über die wir sprechen wollen, die miteinander sprechen wollen. Das mache nicht ich, sondern wir haben einen tollen Moderator oder beziehungsweise auch schon Friends and Family hier zu Gast. Vincent war schon sehr, sehr oft bei uns auf der Bühne, jetzt in der Moderatorenrolle. Ich sage 2, 3 Takte zu dir, Vincent, wer dich noch nicht kennt. Vincent ist einer der Geschäftsführer von Yaxi, einem Open Banking API Provider. Und während seiner Promotion im Bereich Sicherheit und Regulierung im Online-Banking wurde er zu einem renommierten Forscher, der regelmäßig als Experte in verschiedenen Medien auftritt. Vincent hat über 7 Jahre Beratungserfahrung für führende Fintechs und Banken. Deswegen, ich übergebe an dich, Vincent. Viel Spaß mit der Runde.
Ja, vielen Dank, Nicole. Ja, ich habe ganz großartige Panelistinnen und Panelisten hier auf der Bühne. Ja, heute stelle ich so den einen oder anderen immer als Icebreaker die Frage, ob er es auf dem Fintech-Triple kälter fand oder hier auf der PAX. Meine Panelistinnen und Panelisten würde ich jetzt bitten, sich einmal vorzustellen, aber sich nicht zu entscheiden, was sie kälter fanden, sondern glauben Sie, dass Sie selber eine Wallet-Lösung haben oder ist es kein Wallet? Und vielleicht kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, damit man sich was darunter vorstellen kann. Fangen wir gerne mit dir an, Martina.
Ja, danke. Ja, ich denke schon, Vero tritt auf jeden Fall an, um ein Wallet dem Kunden jetzt anzubieten. Wir verstehen das Wallet-Konzept so, dass wir sagen, wir haben da jetzt eine Art Container, wenn das jetzt vielleicht einen falschen Eindruck erweckt, in dem wir ein Zahlungsmittel, unser erst einmal, also die Instant-Lösung, Instant-Payment-Lösung von EPI, Vero anbieten werden und aber auch in Zukunft Dinge wie Karten integrieren können und warum nicht morgen den digitalen Euro. Zusätzlich dazu gewisse Dienstleistungen. Das Ganze ist natürlich darauf abgezielt, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln, flexibel zu sein und da einen Mehrwert zu schaffen, sei es auf der Konsumentenseite wie auf der Händlerseite. Das jetzt mal so ganz kurz gefasst, das ist die Idee von EPI und ich glaube, die Hauptkomponente ist, alle Zahlungssituationen, die der Endkunde so in seinem täglichen Leben erlebt, sei es P2P oder auch irgendwelche professionellen Dienste zu bezahlen, also P2Pro, E-Commerce, stationären Handel, aber auch neue Situationen wie Scan and Go, Rechnungskauf natürlich auch, einfache Rechnungen zu bezahlen. Das wird alles sukzessive da reingesetzt werden, einfach um dem Händler eine Interface anzubieten, der dann mit den Kunden interagieren kann.
Ich bin der Jens von Twint. Man hört es nicht an meiner Sprache, aber ich komme sozusagen aus der Schweiz. Twint ist das Schweizer, die Schweizer Bezahl-App. Wir sind genommen erstmal ein Scheme, insofern erstmal keine Wallet, weil wir jetzt nicht anfangen, verschiedene Schemes in eine App zu integrieren, sondern aber gleichzeitig ist Twint eben eine Bezahl-App. Und das ist so ein bisschen das, was Martina gesagt hat, was vorhat, nämlich sozusagen P2P plus E-Com plus Post plus verschiedene Use Cases zu vereinen, ist genau das, was wir schon recht erfolgreich in der Schweiz machen. Insofern, ich glaube, dass Twint ganz gut so funktioniert, wie man sich eine Wallet schon vorstellt, nämlich sehr viele Funktionalitäten in einer App, sehr viel Traffic darüber auch und eine sehr hohe Alltagsrelevanz in der App, die tatsächlich das Leben vereinfacht. Wallet im Sinne von verschiedenen Zahlungsmittel vereinen vielleicht nicht so sehr.
Ich bin Nicole, komme von Klarna. Für viele ist Klarna eher ein Begriff für Payment an sich und wir sind groß geworden im Buy Now Pay Later Bereich, also für den Deutschen ist es der Rechnungskauf. Das heißt, da denkt jetzt erstmal gar nicht jeder direkt an eine Wallet-Lösung, wenn er über Klarna nachdenkt. Tatsächlich aber ist es so, dass wir uns in den letzten Jahren mittlerweile jetzt schon extrem geändert haben oder weiterentwickelt haben. Das heißt, was Klarna jetzt in den letzten Jahren geschafft hat, ist, dass wir erstmal eine richtig starke Customer Base aufgebaut haben. Das heißt, unsere Basis. Und mit der arbeiten wir sozusagen. Das sind wir alle, die Klarna verwenden und nutzen. Und wir haben gemerkt, dass es nicht beim Payment bleiben kann oder darf, sondern dass die Verbraucher tatsächlich mehr brauchen und mehr wollen und mehr auch einfordern und dass wir da auch den Partnern da draußen im E-Commerce-Bereich beziehungsweise Multi-Channel, egal ob am Post oder dann im E-Commerce, dann tatsächlich auch helfen müssen, da eine richtige Wallet-Lösung in den Checkout integrieren zu können. Das heißt, wir haben dann angefangen, weg von nur Buy Now Pay Later Dienstleister zu sein und haben dann ein Shopping-Öko-Netzwerk gebaut. Das heißt, wir haben dann angefangen, wir sind ja eine voll lizenzierte Bank seit 2017, das weiß man vielleicht, wir haben dann eine App gebaut, das heißt sozusagen unsere Basis für diese Konsumentenbasis oder Konsumentengruppe. Und über die kann man verschiedene Dinge tun erstmal, verschiedene Features, die wir da drin haben. Wir sehen uns auch eher so ein bisschen als Commerce Accelerator, nicht mehr nur als Payment-Dienstleister. Und mit dieser Basis haben wir dann angefangen zu verstehen, okay, wir sind gar nicht dazu befähigt oder wir dürfen eigentlich gar nicht entscheiden, was wir für Zahlarten den Endkunden anbieten und auch der Händler an sich jetzt erstmal eigentlich nicht, sondern es soll jeder Verbraucher für sich selber entscheiden dürfen, welche Zahler der eigentlich nutzt. Das heißt, wir wollten zu 100% flexibel sein für unsere Konsumentenbasis und deswegen haben wir jetzt dann auch angefangen, das wird jetzt gerade in Deutschland ausgerollt, viele vielleicht haben es auch schon gesehen, in all unseren anderen Märkten wie US, UK, wir auch ein bisschen anders arbeiten als in Deutschland, weil wir da natürlich sehr viel mehr Kreditkarten stärker sind als hier, sind wir tatsächlich eine richtige Wallet geworden. Das heißt, man klickt auf einen Radio-Button und hat dann alle Zahlungsmöglichkeiten, die man für sich auch selber dann braucht, je nachdem, in welcher Situation man in seinem Leben gerade ist. Manchmal brauche ich einen 30 Tage kurzen Kredit, manchmal will ich aber auch direkt zahlen. Deswegen hat sich Klarna da tatsächlich zu einer Wallet-Lösung hin entwickelt.
Genau, Victor von Google, Wallet, deswegen auch unser Anspruch, dass wir schon eine Wallet sind, haben wir auch deutlich gemacht, als wir uns sozusagen das neue Brand Google Wallet, ich glaube jetzt vor 2 Jahren oder sowas, gelauncht haben. Davor hießen wir Google Pay, da war es eigentlich im Prinzip auch schon eine Wallet, sehr stark auf Zahlung fokussiert, aber ich konnte trotzdem schon zum Beispiel Flugtickets, Loyalty-Karten, Angebote und sowas drin speichern. Und durch das Rebranding oder neues Branding, Google Pay lebt ja immer noch innerhalb der Google Wallet für alles, was mit Zahlung zu tun hat. Aber wir wollen eben noch mehr anbieten. Also Wallet kann auch Digital Identity, Autoschlüssel und so weiter. Das heißt also wirklich, wir sind auch die, glaube ich, einzige auf dem Panel. Wir sind wirklich nur so eine Durchgangswallet oder Pass-Through-Wallet, wie wir es nennen. Also wir sind nicht im Zahlungsstrom, wir sind kein Zahlungsnetzwerk. Wir wollen eigentlich wirklich nur einen Container innerhalb von unserem Ökosystem bieten. Das ist auf dem Handy natürlich erstmal Android, was da embedded ist, was wir zertifizieren, was sicher ist, was seamless ist und das dann auch auf andere Plattformen weitergeben. Also wir haben auch den Google Pay Express Checkout Button, viele Sachen, die in der Wallet gespeichert sind, auch hochgeholt werden können und damit geht es natürlich dann auch in Chrome Browser zum Beispiel und in Apps, die auf Android basieren und so, ja.
Danke euch. Ja, ich wollte jetzt mal eine kurze Umfrage machen. Wer hat denn schon mal mit Google Pay gezahlt? Oder hast du, sind schon einige?
Das sind viele Apple-User.
Wie schaut es mit Klarna aus auf irgendeine Art und Weise? Ja gut, war das aber ähnlich viel jetzt sogar, oder?
Fast mehr, würde ich sagen.
Und mit Twint? Die ganzen Schweizer Orten? Oder? Ja, und am interessantesten, wer hat schon mit EPI gezahlt? Ja, es sind also die ganzen EPI-Mitarbeiter, alles klar. So, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe noch mit weder Google Pay noch mit Klarna noch mit Twint gezahlt und tatsächlich auch nicht mit EPI. Ich glaube aber, dass das ein Twint, dass Twint ein Ding ist. Ich habe jetzt meinen Kumpel echt gefragt und der hat gemeint, das ist wirklich ein Ding. Jetzt wollte ich euch aber mal fragen, jetzt überzeugt mich doch mal, warum nutze ich denn jetzt eure Wallet? Fangen wir gerne wieder mit Martina an.
Ja, also erstmal bei uns, wenn man zahlt, kann man immer direkt sehen, was die Kontoposition ist. Also ich weiß in jedem Sekunde, wo meine Position ist. Und ich werde Zusatzdienstleistungen haben, gerade also im Bereich Scan and Go, die wir heute also in den Märkten, wo wir an den Markt gehen, nicht haben. Das heißt, ich kann auch außerhalb von einem Kassenverhältnis, außerhalb vom Geschäft, irgendwo auf der Straße scannen und die Transaktion zu Ende führen. Das ist ja schon mal praktisch. Dann habe ich nämlich wirklich mehr diesen Omnichannel-Effekt und ich brauche auch nicht an die Kasse gehen im Geschäft. Also diese Sachen sind sicherlich wichtig. Wichtige Sachen auch für den Kunden, dass ich jetzt meine ganzen Abonnements in der App wiederfinden kann. Ich kann auf Klick ein Abonnement aktivieren, deaktivieren, erstmal eine Übersicht haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo du alle Subscriptions, Abonnements hast, aber ich weiß von den meisten Menschen, dass sie es nicht wissen. Das ist da, also solche Dienstleistungen sind da gegeben, aber auch so Instant Financing, also unsere Version von Buy Now, Pay Later, aber über die Bank. Vielleicht mit einem etwas ethischeren Konzept, nämlich nicht zum Kredit zu pushen, sondern zu sagen, wir kennen dich, lieber Kunde, du sollst nicht zu viel Kredit nehmen, aber das kannst du jetzt durchaus nutzen, auch da wieder nur auf Klickdruck und nicht zwingend oder als Basisvorgabe, sondern nur, wenn der Kunde es wirklich braucht und im letzten Moment.
Okay.
Ja, also in der Schweiz stellt sich diese Frage gar nicht mehr, ob man...
Ja, dann fragen wir doch mal so, wenn ich jetzt in die Schweiz ziehen würde, was wäre wahrscheinlich mein erster Kontakt damit? Also Apple Pay nutze ich, also ich habe eine Visa-Karte, mit der ich zahlen kann, ich habe PayPal. Wann würde ich denn jetzt mit Twint wahrscheinlich als erstes in Kontakt kommen, kann man ja sagen.
Also typischerweise wärst du vielleicht mit Leuten unterwegs, ihr bestellt eine Runde Bier oder geht was essen im Restaurant, die Rechnung kommt, der Kellner gibt irgendjemandem die Rechnung, irgendjemand zahlt, schickt mal eben eine Anforderung mit zwei Klicks an alle Anwesenden am Tisch, die kriegen den Request und bestätigen den kurz und haben ihren Beitrag gezahlt. Das wäre wahrscheinlich die erste.
Das ist dann der Netzwerkeffekt, weil alle anderen am Tisch Twint
haben. Das ist der Netzwerkeffekt, genau. Also das heißt, also es ist im Grunde genommen eine P2P-Funktion, aber gekoppelt eben mit einer Point-of-Sale-Zahlungsfunktion. In dem Fall, Twint ist in der Schweiz sozusagen das führende digitale Bezahlmittel. 70%, 80% der Online-Shops haben Twint, bieten Twint an, genauso im stationären Bereich. Also ich kann wirklich vom Supermarkt über das Restaurant bis irgendwo in den Bergen in irgendeinem Hofladen oder sowas, wo ich mir noch mein Bier kaufe, kann ich überall mit Twint bezahlen. Und,
wenn ich da auch, Internet habe, oder?
Und auch dort, ja gut, das ist in der Schweiz nicht so ein großes Problem wie in Deutschland.
Komme aus Deutschland.
Funktioniert also tatsächlich sehr flächendeckend inzwischen. Ich kann aber auch darüber hinaus sehr viele alltagsrelevante Use Cases direkt aus der Twint-App heraus steuern. Also es ist in der Schweiz völlig normal, dass wenn ich mein Auto irgendwo parke an der Straße, dass ich dann nicht da irgendwo zu einer Parksäule hinlaufe und da irgendwie Geld reinschmeiße, sondern ich sitze im Auto, ich mache die Twint-App auf, klicke auf Parkieren, wie das in der Schweiz heißt, und wähle sozusagen, also der lokalisiert mich, ich weiß, bestätige das Parkfeld, ich wähle einfach, ich drehe am Rad, wähle die Zeit aus, die ich parken möchte. Wenn ich zurückkomme, dann habe ich vielleicht noch eine halbe Stunde drauf auf der Uhr, dann lasse ich mir schnell den Restbetrag zurückzahlen. Das ist völlig normal. Das machen wirklich also mehr Menschen parken mit Twint, als dass sie irgendwo Münzgeld in den Parkimeter reinschmeißen.
Also ist es dann wahrscheinlich, dass ich dann auch in Zukunft dann nicht mehr, also in der Supermarktkasse können die wahrscheinlich trotzdem jetzt mit meiner Visa-Karte zahlen, nehme ich mal an.
Kann natürlich
aber impliziert auch mich das dann quasi dafür, dass ich dann in Zukunft mit Twint zahle?
Also wie gesagt, also das ist...
Was für ein Anreiz habe ich? Es gibt
viele Situationen, wo ich tatsächlich entweder nur Cash oder Twint bezahlen kann, gerade okay. Die Kleinen, die Hofläden und so weiter oder auch am Markt.
Hat einen Gebührengrund oder
kleinere, der Glacé-Stand, also der Eisverkäufer. Da ist es häufig so, dass sie gar keine Karte mehr anbieten, sondern nur noch Twint und Cash. Und an allen anderen, also da, wo ich ein Terminal habe, kann ich aber einmal auch trotzdem mit Twint zahlen. Und das, was wir feststellen, ist, dass die Leute eben sehr, sehr klar sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Bezahl-App überall zu zahlen, wo ich zahlen möchte, und eben komplett den Überblick behalte, weil ich alle Transaktionen ganz übersichtlich in der App habe. Ich habe im Zweifel meine Cashbacks dabei, meine Coupons dabei, habe noch spezielle Rabatte, die mir angeboten werden bei bestimmten Artikeln. Ich kann bestimmte Funktionen direkt aus der App machen. Warum sollte ich dann noch irgendwas anderes benutzen? Ja? Und das ist das Überzeugende. Und das auch noch mit einer Marke, die sozusagen noch lokal verwurzelt ist, wo ich feststelle, ja, mein Hofladen bei meinem Lieblingsbauern, wo ich immer meine Eier hole, der liebt Twint, weil wir ein Problem für ihn gelöst haben. Und das kriege ich mit, das überträgt sich natürlich auch auf die Bevölkerung. Die Leute, wir sind Teil des Familienlebens. Die Leute zahlen ihr Taschengeld.
Aber die brauchen dann auch kein Terminal, ja? Und so nehme ich an. Ne?
Ich habe also sozusagen eine Marke, die sehr vertrauenswürdig ist, vertrauenswürdiger als jede andere Finanzmarke in der Schweiz. Und das ist das, was am Ende sozusagen diesen Netzwerkeffekt ausmacht.
Okay. Das ist total interessant, was Jens gerade gesagt hat. Wir sehen das bei Klarna exakt genauso. Das heißt, wir haben auch alles oder wir bieten auch alles in einer App sozusagen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich state of the art und da müssen wir alle hin. So, also egal, was wir machen, das ist immer wichtig. Das heißt, wenn sich ein Endkunde dann für eine sozusagen Variante oder Option entschieden hat, dann muss er da auch dann in seiner Umgebung, egal ob das eine App ist oder was auch immer oder ein Wallet an sich, muss er dann da auch immer alle Features haben, die er tatsächlich braucht, um super flexibel zu sein. Das heißt, sehen wir genauso. Wir bei Klarna sehen das so, dass, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, egal in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde, ich muss immer genau die Möglichkeit haben, auszuchecken, die für mich gerade am wichtigsten ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, ich brauche eine Kreditkarte da drin, weil ich zum Beispiel meine Amex, ich habe heute eine kurze Unterhaltung dazu gehabt, weil da Meilen gesammelt werden, dann muss ich mit der Amex auschecken können. Oder ich will mir jetzt gerade aber drei verschiedene Paar Schuhe kaufen, dann muss ich mit dem Rechnungskauf auschecken können. Ja, oder es muss jetzt schnell gehen, weil es irgendwie nur 3 Euro sind, weil ich irgendwie gerade gambeln bin, dann muss es eine Sofortüberweisung sein. Also es muss hochflexibel sein, das zum einen. Zum anderen muss es, wie gesagt, alles an einem Ort sein. Und bei Klarna ist es tatsächlich so, wir sind zwar eine Bank, aber was uns unterscheidet zu allen anderen Banken ist, dass wir auf SKU-Level-Data arbeiten. Da sind wir tatsächlich auch ja, marktführend. Da gibt es so eigentlich keine Bank. Auch Kreditkartenunternehmen handeln das eigentlich nicht so. Das heißt, wir wissen oder wir bekommen auch von den Partnern, mit denen wir arbeiten, immer ganz genau zurückgespielt, welches Produkt wurde gekauft. Natürlich auch wo, in welcher Farbe, in welcher Größe. Also wenn wir uns jetzt mal im Fashion-Bereich bewegen. Und ich sehe das dann auch in meiner App zum Beispiel, also in meinem Konto. Ja? Das heißt, ich sehe ganz genau, okay, ich habe, was weiß ich, einen weißen Pulli in XS bei Zara gekauft für meine kleine Nichte oder für meine 13-jährige Nichte. Jetzt hat die mich angerufen und hat gesagt, die würde den gerne auch nochmal in grün haben. Bis ich den jetzt dann wieder auf Zara finde, dauert es. In der Klarna-App kann ich den aber klicken. Und ich werde dann auch immer wieder direkt dann zu dem Händler gepusht. Das heißt, wir generieren da natürlich also A, nicht nur Trust und ja, Information, den die Endkunden einfordern, sondern natürlich auch Traffic dann auch wiederum für unsere Partner. Das ist tatsächlich der Grund, warum dann die Kaufhäufigkeit über Klarna stetig steigt. In Deutschland ist es so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich 80% der Hände waren, die ich gesehen habe, aber 80% der deutschen Bevölkerung, die sich im E-Commerce befindet oder bewegt, die haben mindestens einmal mit Klarna ausgecheckt. Das heißt, wir müssen da auch eine richtig gute Basis schaffen dafür, sonst kann die auch nicht mehr wachsen.
Okay, und wie komme ich jetzt dazu, dass ich Klarna nutze?
Wenn du tatsächlich voll flexibel bleiben willst, okay, und immer ganz genau wissen willst, wo du was zum Beispiel gekauft hast, um dann auch ganz, das hat Martina vorhin auch gesagt, ganz konkret nachgucken willst, wie viel hast du für etwas ausgegeben zum Beispiel oder wo hast du das gekauft, um dann auch ganz schnell da wieder hinzukommen.
Okay, ich greife den Punkt gleich nochmal auf. Erst nochmal Google Wallet, nehmen wir mal an, ich kaufe mir jetzt ein Android-Gerät, hatte ich auch lange, ich habe jetzt keine intrinsische Abneigung, aber ja, wie schaut's, was ist der Benefit von der Google Wallet?
Der Vorteil bei uns ist natürlich, dass wir sehr viel tiefer integriert sein können in die User Journeys. Google ist ja sehr vertikal integriert, oder? Und horizontal auch. Das heißt, wir haben sowohl Applications ja, wie Google Maps, Gmail, Google Shopping auch, wenn Blinks, dann haben wir einen Browser, Google Chrome und ein Betriebssystem. Und das heißt, wir sind nicht nur eine Wallet auf dem oberen Application Layer, sondern auch im Betriebssystem. Das heißt, für uns sehr viel einfacher, dann auch an der richtigen Zeit, im richtigen Ort, die richtige Zahlungsmethode hochzubringen. Das heißt, ob ich jetzt über Chrome Autofill irgendwo beim Händler auschecke oder jetzt über Google Maps schaue, wie ich hier zum Flughafen komme und dann da theoretisch, wenn die BVG eine Integration mit uns hätte, ein Ticket kaufen kann sofort aus Google Maps raus oder eine Bezahlung mache über Google Wallet am Point of Sale. Das gibt uns einfach extrem viele Möglichkeiten, weil wir so viele Plattformen haben und über diese Plattformen natürlich auch viel Handel abgewickelt wird. Wir lassen auch diese ganzen Schnittstellen zu für andere Player, das anders als dein Lieblingsbetriebssystem. Und, aber es ist halt, gehen, extrem, ja? Ist halt extrem schwierig, das dann abzubilden, ja. Weil wir das sowieso schon alles aufrechterhalten und maintainen, auch jedes Android-Telefon zertifizieren sowieso für Android. Ja. Es ist für uns einfacher, solche Dinge anzubieten, wenn eine Bank ihre eigene HCE-Lösung macht, was wir auch zulassen auf Android und wir auch begrüßen, weil alles, was auf Android passiert, ist uns recht. Dann ist es extrem schwierig, das aufrechtzuerhalten und dann jedes einzelne Gerät auch zu zertifizieren. Deswegen ist das von Google, ist das also ein Level tiefer. Wir haben aber dann teilweise eben auch weniger, weil es aus dem Betriebssystem kommt auch, haben wir weniger Möglichkeiten, jetzt den Kunden direkt anzusprechen, unseren Nutzer direkt anzusprechen, weil Android ist ja keine Marketingplattform. Das heißt, wir können jetzt nicht aus dem Android-Betriebssystem raus sagen, hey, willst du das nicht kaufen und hier hast du das Angebot noch. Da kommt dann eben, was Klarna oder EP oder auch Twint machen kann, die können das mehr anreichern, als wir das können, weil wir es eben nicht, ja, wenn du ein Android-Telefon kaufst, dann willst du nicht zugespammt werden mit Werbung innerhalb von dem Betriebssystem oder aus dem Betriebssystem raus. Oder? Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Okay. Also ich glaube tatsächlich, so von der Value Proposition überzeugt mich das mit dem EP-Modell schon. Allerdings frage ich mich, wie kommt man denn da hin? Also da braucht man ja wahnsinnige Durchdringung. Vielleicht kann dann danach Jens auch ein paar Tipps noch geben. Aber wie ist euer Plan? Wie kommt man denn da hin?
Ja, wir haben ja das Glück, so gute Beispiele wie Twint zu haben. Davon gibt es ja mittlerweile ein paar in Europa, also durchaus sehr erfolgreiche Bankenlösungen. Übrigens nicht nur in Europa. Wenn man nach Amerika schaut, Venmo war extrem erfolgreich, also der PayPal-Player im P2P-Bereich. Innerhalb von 5 Jahren hat die Bankenlösung Zelle 3-mal das Volumen von Venmo erreicht. Also auch in einem ziemlich kurzen Zeitraum. Zahlungsverkehr dauert ja immer ein bisschen länger, kann man da schon einige Sachen wirklich verändern. Wie kommt man da hin? Man muss es sukzessiv aufbauen. Also alles jetzt auf einmal den Kunden zuzuschütten, pass mal auf, und hier sind noch die Funktionalitäten. Es ist halt eben wirklich eine Gewöhnungskurve dabei. Das haben wir gesehen bei vielen Lösungen. Auch bei Twint hat es ein paar Jahre gedauert. Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir iDeal dabei haben, die größten Player im E-Commerce, also von der Bankenseite sind und 70% Marktdurchdringung haben. Wir sehen vor, an den Erfolgsrezepten, die wir insgesamt auf der ganzen Welt eigentlich gesehen haben, nämlich mit P2P anzufangen und dann mehr in andere Zahlungsverkehrsrichtungen zu gehen, also E-Commerce, aber ich glaube auch gerade jetzt Point of Sale, für alle jetzt nicht den plain Vanilla, ich zahle kontaktlos, aber all diese neuen Zahlungssituationen, die mehr oder weniger gut abgedeckt sind, du hast gesagt, wie heißt das, Hofbauern, ja, da bezahlen zu können, solche, ja, Flohmarkt, solche Situationen, oder nicht an der Kasse stehen zu wollen. Also, dass man das sukzessive aufbaut, ich glaube, das ist ganz wichtig. Man will ja das Vertrauen aufbauen. Und das P2P eigentlich so spielerisch, erstmal eine kleine Transaktion, vielleicht noch ein bisschen ein kleines Emoticon dazu. Eine schöne Sache.
Okay, dann, also, ja, ja. Ich meine, wir reden über eine europäische Lösung, aber wenn in Deutschland für Peer-to-Peer-Zahlungen, ich glaube, da ist so der Default, wenn ich zumindest in meinen Freundeskreis schaue, PayPal, was habe ich jetzt für einen Anreiz, dann jetzt auf EPI umzusteigen? Also ich verstehe die Intention, also jetzt gerade, wenn ich jetzt in die Schweiz gehe und alle da haben Twint, dann bin ich natürlich derjenige, der sich es auch holen muss und dann, also das läuft dann von selbst, aber irgendwie muss man da ja immer hinkommen. Also was ist denn jetzt dann für mich der Anreiz, jetzt dann im Freundeskreis zum Beispiel EPI?
Ja, also wie gesagt, das ist halt eben, wir haben ja doch einen großen Durchdringungsmarkt jetzt mit den Banken, die von vornherein mitmachen werden, dass es instant ist, dass also nicht nur auf einem PayPal-Account ist, sondern dass ich es direkt, während ich noch mit dir spreche, bumm, ist es auf deinem Konto verfügbar. Verfügbar, du kannst es also aus deinem Konto direkt benutzen. Das hat schon, denke ich, einen Anreiz, weil es halt eben mit diesem Instant kombiniert ist. Und dann natürlich,
also abhängig vom Betrag ist das vielleicht.
Ja, vom Betrag und was du gerade brauchst. Ne? Es gibt ja schon Situationen, wo man gerne das Geld schnell hätte.
Okay. Jens, hast du Tipps?
Ja, ich glaube, was mir auch heute im Verlauf des Tages aufgefallen ist, ist, im Payment redet man halt immer sehr, sehr viel über Technologie, über Standards und so weiter. Das, was ich bei Twint nochmal gelernt habe, ist, am Ende geht es eben genau um diese Alltagsrelevanz, um die Alltags-Use Cases, die tatsächlich ein Problem des Alltags auch lösen. Und das ist eben selten der eine Silver Bullet, weil genau. Niemand benutzt gerne eine App für einen Case, den ich vielleicht dreimal im Jahr oder vielleicht noch nicht mal einmal im Monat oder das ist immer noch zu wenig, was das lösen kann. Ich muss also praktisch schaffen, wirklich verschiedene Use Cases zu integrieren in eine Anwendung, sodass ich jeden Tag mit dieser App zu tun habe oder mit diesem System. Das ist bei Twint so, das haben wir geschafft. Mehr als die Hälfte unserer, wir haben jetzt so 600 Millionen Transaktionen letztes Jahr gemacht. Wir bewegen uns jetzt auf die Milliarde zu. Und die meisten Transaktionen, die Mehrheit der Transaktionen werden von Leuten gemacht, die tatsächlich jeden Tag im Durchschnitt einmal Twint benutzen. Jeden Tag. Und das erreichen wir eben nur, wenn wir komplett die ganze Bandbreite abdecken. Wir haben am Anfang sicherlich auch mit P2P angefangen. Da gab es Paper, gab es auch in der Schweiz. Das war dann auch schon kostenlos. Ich habe das damals bei Paper selber geleitet, deswegen weiß ich das noch. Und trotzdem haben wir es über P2P geschafft, sozusagen Paper einmal zu überholen. Als das geschafft wurde, haben wir dann relativ schnell auch online dazugenommen. Wir sind inzwischen Marktführer im Online-Bereich, also weit vor allen anderen. Und selbst im Postbereich, das war sozusagen der dritte große Bereich, der dann anschließend dazu kam, haben wir die Kreditkarten schon überholt. Und das liegt einfach daran, dass die Leute sagen, okay, ich möchte eben alles in einem haben.
Genau.
Ja, und je stärker dieses Erlebnis geschaffen werden kann, desto besser funktioniert das. Aber man muss natürlich erstmal das Schwungrad in Gang kriegen. Das ist nicht ganz so einfach. Und das schafft man eben dadurch, dass man versucht, wirklich die Leute an einen Tisch zu kriegen. Also sprich die Issuer-Seite, die Banken, als auch die Acquirer natürlich und die Händler, die müssen auch mit dabei sein. Die müssen sagen von Anfang an, ja, ich möchte, dass dieses neue System auch erfolgreich wird, weil ich verspreche mir davon einen Vorteil gegenüber den alternativen Lösungen, die es schon gibt. Und dann kann das funktionieren. Ich glaube, die Voraussetzungen in der Schweiz waren nicht so viel anders als in Deutschland oder in Frankreich. Klar ist es ein bisschen kleiner, aber ein bisschen kompakter, hat Vorteile. Aber trotzdem gibt es sehr viele Banken, es gibt sehr viele Händler und man muss die irgendwo an einen Tisch kriegen. Und das ist die Kunst, das hinzugehen. By the way, das hört auch nicht auf, das muss man dann immer wieder neu. Ja. Man muss auch immer wieder neu überzeugen, aber das ist der Weg.
Ja, Nicole, treibt dir sowas Schweiß? Tropfen auf die Stirn, wenn du sowas hörst. Also ich meine, wenn das ja funktioniert, kann ja, also du hast vorhin sehr salomonisch gesagt, die Nutzer müssen Optionen haben und Wettbewerb ist gut. Das begrüße ich natürlich als Konsument, aber gut heißen könnt ihr das als Kleiner natürlich eigentlich nicht, wenn ihr im Zweifelsfall dann wirklich so eine hohe Durchdringung vielleicht wie in Twint auch habt. Also wie denkt ihr denn darüber? Glaubt ihr, überzeugt dich das?
Ich finde es total interessant und wir können auch nur lernen. Ja, also wir hören uns das total interessiert an und gucken uns natürlich dann auch andere Länder an und gucken uns auch gerade dann in der Schweiz an. Ich meine, Klarna in der Schweiz ist auch verfügbar. Ja, aber wir wissen natürlich, dass es in der Schweiz eine andere Durchdringung gibt mit Twint als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, wo wir dann eher der Platzhirsch sind. Wir lernen. Und ich glaube, das macht uns auch aus, es zeichnet uns auch aus, so haben wir das auch die letzten, wir werden nächstes Jahr 20, total verrückt. Und so haben wir das dann auch die letzten Jahre dann tatsächlich gemacht. Wir wissen, dass, also für uns war jetzt dann nach dem großen E-Commerce, der zweite große Schritt war, in den POS-Bereich zu gehen. Da sind wir auch mittlerweile dabei oder immer noch dabei. Ja, das heißt, wir haben jetzt weltweit um die 100.000 verschiedene Brands live, mit denen man dann auch eben die gleiche UX haben kann online wie dann auch im Geschäft, also POS. Und P2P ist für uns ein ganz großer Bereich. Wir haben angefangen, das mal auszuprobieren. Es funktioniert ganz gut mit einer Klarna Card zum Beispiel. Ja, das heißt, basierend auf einer Visa-Karte, Visa-Kreditkarte. Das heißt, man hat seine eigene Klarna-Kreditkarte. Und jetzt dann der nächste große Schritt wird tatsächlich P2P sein. Und es ist total interessant zu sehen, wie es in kleineren oder anderen Ländern funktioniert und das dann auch in große Märkte zu bringen wie Deutschland, der ja eh so ein bisschen saturated ist, der Markt. Ja? Also wir Deutschen, meine Güte, wir tun uns so schwer, jeder hält noch am Bargeld fest. Ja? Was wir uns da die Köpfe heiß reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, meine Mitstreitern hier am Tisch, aber es ist einfach unfassbar, wie langsam wir noch sind. Aber da wird sich einiges tun und wir finden es total interessant und der Wettbewerb bringt uns allen auch was. Also es darf auch nicht immer nur einen großen Platzhirsch geben, weil der wird langsam. Ja, es müssen mehr sein.
Ja. Also du hast gerade POS gesagt und das führt mich zu einem Thema, das wir natürlich noch ansprechen müssen, wenn wir über Wallet-Initiativen sprechen. Also vor ein paar Tagen hat die EU-Kommission ja 1,8 Milliarden Strafe in dem Spotify-Case verhängt. In einem anderen, mindestens ja, genauso lang dauernden Verfahren hat die EU-Kommission sich jetzt dazu entschieden, ja, sich ein paar Verpflichtungen von Apple einräumen zu lassen, und zwar hinsichtlich dem Öffnen der NFC-Schnittstelle, was ja durchaus für Wallet-Initiativen ja, relevante Schnittstelle ist. Von daher würde mich jetzt interessieren, was macht das mit euch? Also wie reagiert ihr da drauf? Und vielleicht auch jetzt in Richtung Google Pay, da ist ja ein Stück weit auch die Frage, erstens mal, gibt es dann jetzt eine Google Pay Anwendung, eine Google Pay Wallet auf dem iPhone? Ist sowas denkbar? Und auf der anderen Seite, denken sich dann vielleicht nicht auch noch ein paar Banken, die jetzt aktuell in Deutschland Google Pay nutzen, ja, jetzt machen wir vielleicht wirklich komplett unsere eigenen HCE-Anwendungen und Google Pay lassen wir jetzt mal sein. Was denkst du dazu?
Hoffentlich nicht.
Aber warum sollten die das machen?
Ja, also zum einen, also gibt's Google Pay auf, oder wird es Google Pay auf iOS geben? Im Moment hat Apple noch die Voraussetzung, dass man, ich glaube, eine PSP-Lizenz hat, um eine Wallet auf iOS zu machen, was für uns keinen Sinn macht, weil wir sind, wollen dafür nicht reguliert sein, sind doch nicht. Also diese Pass-Through-Wallets können gar nicht selbst mit der Öffnung von der NFC-Schnittstelle auf iOS kommen. Dann zweitens wird Apple wahrscheinlich alles dran tun, um die User-Experience so schlecht wie möglich zu machen. Also das heißt, nur weil sie die NFC-Schnittstelle aufgemacht haben, erlauben sie immer nicht Zugriff zu Wearables. Das heißt, auf die Apple Watch komme ich nicht. Erlauben keinen Zugriff zum E-Commerce. Das heißt, ich kann auch kein Bad machen. Und so weiter. Das heißt, das wird jetzt nur... Also es wird bei Apple extrem schwierig oder auf iOS wahrscheinlich extrem schwierig sein. Und die werden alles daran tun, dass es weiterhin so schwierig ist, eine gleichwertige Lösung zu bauen auf iOS wie Apple Pay. Deswegen ist die Konkurrenz da ein bisschen wahrscheinlich schwierig. Noch dazu ist der durchschnittliche Apple-Nutzer auch sehr Apple-affin für alle anderen Apple-Produkte. Deswegen weiß ich nicht, ob es für uns Sinn macht, Google Pay auf Apple auf iOS zu machen. Für die Banken wäre es vielleicht nicht schlecht, weil die Transaktionsgebühren von Apple Pay höher sind als bei Google Pay, weil bei Google Pay gibt es keine und bei Apple Pay gibt es welche. Aber ich glaube, das ist eher der Hebel dann für die Banken, dass sie das vielleicht eher als Druck nehmen können und sagen, hey Apple, wenn ihr nicht mit den Gebühren runtergeht, dann baue ich meine eigene HCE-Lösung. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich machen würden. Wir sehen bei uns jetzt in Deutschland nicht, weil wir eben leider oft sehr, sehr langsam auch sind, aber wir sehen zum Beispiel in anderen Märkten, wo Google Pay eine höhere Marktdurchdringung hat und wo Banken Google Pay und eine eigene HCE-Lösung nebeneinander offen lassen, dass sie irgendwann sagen, warum muss ich noch überhaupt meine eigene HCE-Lösung unterhalten und aufrechterhalten, weil es ein extrem teures Unterfangen ist und sich das nur Banken auch leisten können, die groß genuges Volumen haben. Und die gehen dann eher, selbst wenn sie die Möglichkeit haben, gehen sie dann auf Google Pay über. Es gibt Use Cases für beides. Also ich sage nicht, dass alle HCE-Lösungen zugemacht werden müssen und auf Google Pay gehen. Wenn man groß genug Bank ist, auch einen Kundenstamm hat, die sehr lokal sind auch und vielleicht auch Angst haben vor Google, vor der Datenkrake, dann ist auf jeden Fall natürlich auch der Use Case da. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das auf iOS der große Durchbruch und der Untergang von Apple Pay sein wird.
Okay. Was sagt denn die QR-Code-Fangemeinde auf der anderen Seite?
Wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen. Also ich glaube, wenn man versuchen würde jetzt, wie du auch sagst, dass ich meine, Apple wird die Customer Experience weiter kontrollieren, dass ich jetzt draufzusetzen und sage, ich mache das jetzt wie Apple und NFC-Schnittstelle, joha, das wird nicht viel ausmachen. Außerdem, also mittlerweile, anfänglich hatte ich das als Zwang empfunden. Mittlerweile bin ich sehr froh über QR-Code. Sagen wir doch ganz ehrlich, mit Covid haben alle Menschen gelernt, mit QR-Code umzugehen. Und es erlaubt uns, Dinge zu machen, die NFC eben nicht kann. Und
aber muss es ein Entweder-Oder sein?
Bitte?
Aber muss es ein Entweder-Oder sein?
Ne, es muss kein Entweder. Man kann es dann auch sicherlich in der Zukunft dazusetzen. Aber jetzt erstmal, was bietet es mir an Möglichkeiten? Ob ich mich jetzt dabei Apple Pay hinterherlaufe, sage ich jetzt mal, oder ob ich von Anfang an ein bisschen was anders mache, da sehe ich doch das Andersmachen jetzt erstmal sehr attraktiver an, weil es mir einen breiteren Nutzen liefert. Dass man dann letztendlich vielleicht auch was über NFC macht, why not? Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht Monokanal, zum Beispiel in Portugal, Zips, die haben auf allen Terminals QR-Code und NFC. Wunderbar. Das heißt, ich meine, ich muss ja auch den Konsumenten respektieren. Der Konsument soll die Wahl haben und letztendlich auch die Kontrolle, wie er bezahlen soll, etc. Also sicherlich in der Zukunft, aber jetzt erstmal bin ich vollkommen also der Meinung auch, dass, ja, das ändert jetzt erstmal nichts. Das ist, ehrlich gesagt, wenn ich das noch hinzufügen darf, die Problematik, die wir in Europa insgesamt haben, dass heute der Regulator sich über gewisse Dinge durchaus bewusst ist und die auch die Problematik sieht, aber eine Aktionsbandbreite hat, die sehr limitiert ist und sehr langsam ist. Dieses, sag ich mal, Monopol von Apple da in dem Gebrauch zu durchbrechen, wäre interessant gewesen vor x Jahren. Heute ist das zu spät dafür. Mhm. Und das ist immer so. Wir laufen dem immer hinterher mit der Regulatorik. Aber es ist ja schon mal gut, wenn man einen Regulator hat, der so mal langsamer anfängt, wirklich das alles zu verstehen und die Zusammenhänge zu verstehen. Zu uns, zumindest hilft es uns in der wirklich fachlichen Debatte mit dem Regulator.
Okay, und das heißt dann, bis man mit EPI auch im Supermarkt zahlen kann, haben wir auch endlich mal flächendeckendes Internet in jedem Supermarkt? Oder?
Ja, also wir werden andere Use Cases erst abdecken, zum Beispiel die Integration in die Händler-Apps. Das scheint mir heute viel interessanter zu sein, als zu sagen, ja, wir machen das jetzt wie Apple Pay. Ja?
Also ich glaube, Twint zeigt sehr gut, dass man nicht unbedingt NFC braucht, um erfolgreich zu sein. Und Twint auch überhaupt nicht das einzige Beispiel. Im Gegenteil, wenn man sich weltweit anguckt, wo sind denn Märkte, wo innerhalb von kürzester Zeit, also wenigen Jahren, tatsächlich aus dem Nichts sozusagen Mobile Payments zur führenden Bezahlart geworden sind, dann basieren die alle auf QR-Codes und nicht auf NFC. Nichtsdestotrotz ist NFC auch eine tolle Technologie, gar keine Frage. Kann man auch tolle Sachen mitmachen. Wir sind da immer der Meinung, wir sind keine Technologiefirma, die irgendeine bestimmte Technologie vertritt, sondern wir sind dafür da, Kundennutzen zu schaffen und den Alltag der Menschen zu vereinfachen. Und welche Technologie wir dafür nutzen, ist eigentlich egal. Es ist ja auch nicht so, dass wir nur QR-Codes benutzen, sondern es gibt App-Switch oder es gibt hinterlegte Zahlerarten und darüber wird das Pairing gemacht und so weiter. QR-Code ist halt sehr spannend, weil man natürlich sehr schnell in eine Verbreitung kommt, auch da, wo keine Terminals sind. Man kann mit Twint einen statischen QR-Code machen, also der berühmte Hofladen oder der Marktstand, der hat dann einfach einen statischen QR-Code, der Kunde gibt den Betrag ein. Das ist also sehr flexibel und das ist ein Vorteil davon. Aber wie gesagt, am Ende geht es nicht um Technologie.
Okay. Ein letzter Gedanke dazu, weil Klarna ist tatsächlich auch so, dass wir beide Varianten nutzen. Also Klarna Card funktioniert über NFC und in-Store oder am POS ist es dann tatsächlich eine Scan-QR-Lösung. Das heißt, wir kennen beides und wir arbeiten mit beidem. Nichtsdestotrotz finde auch ich persönlich diese neue Regularie zur NFC-Schnittstelle aufmachen sozusagen, finde ich schon gut oder finden wir schon auch gut. Und ich glaube, das ermöglicht anderen Wallets auch dann mehr Features tatsächlich auch überhaupt mal zu überdenken. Das heißt, wir können dann auch mal drüber nachdenken, über einen NFC dann tatsächlich auch mal ein Konzertticket einzuspielen oder ein Fahrkartenticket von der BVG oder was auch immer. Das macht schon definitiv Sinn.
Okay, also im Anbetracht der Zeit, eine Minute sehe ich hier noch, würde ich sagen, wir öffnen das jetzt mal. Hat ja jeder bestimmt schon mal eine Wallet hier verwendet und das sehe ich direkt in der Hand.
Ja, vielleicht erstmal eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, Nicole. Die Kunden und in Deutschland, die wollen immer noch bar zahlen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, das ist ja so. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gesehen, jetzt mit Akzeptanzstellen schaffen und dann mit der Karte bezahlen können nach Corona. Warum ist das denn passiert? Weil das Angebot auch da war. Und ich glaube, Martina, du hast ja auch gesagt, wir müssen die Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, wir müssen auch als Markt, als Anbieter das Angebot den Kunden schaffen, weil wir es in den Panels heute Morgen auch gehört haben, dem Kunden ist es egal, was wir mit Payment machen. Es muss gut sein, er muss es nutzen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das Angebot dann darzustellen, möglichst gut zu machen. Und dann kommt die Nutzung auch dann alleine. So hatte ich dich ja auch verstanden, wie es in der Schweiz passiert ist. Ja. Also gar nicht so viel zu denken, sondern einfach das gute Angebot darstellen und
Also dann die Schweiz Ende, klar, ist ein absolutes Barzahlland. Die Schweiz ist ein absolutes Barzahlland, genauso wie Deutschland oder war es. Es nimmt jetzt tatsächlich dann ab. Aber das ist nicht der große Unterschied. Nicht so wie in den Nordics, wo alle sowieso immer mit Karte gezahlt haben oder so.
Ja. Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, gerade oder gerade vor etwas längerer Zeit auf dem Panel gesagt, dass die Nutzerinnen und Nutzer alles in der Wallet sehen wollen. Und wenn ich mir Klarna anschaue, bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich euch als Wallet definieren würde oder als Super-App. Ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber wann ist denn, was ist alles und wann ist vielleicht viel zu viel? Also wir haben, glaube ich, manchmal so die Denkweise, weil irgendwas beispielsweise in Asien funktioniert, Stichwort WeChat, oder weil Elon Musk jetzt auch irgendwie was machen will in dem Bereich. Bin mir nicht sicher, ob es das ist oder ob es eher gezielte Funktionalitäten sind, die die Menschen in der Wallet nicht nur sehen wollen, sondern brauchen. Also die Frage an dich, wann ist zu viel oder wann ist viel zu viel?
Eine gute Frage natürlich. Am Ende, welche Nachteile hat es, wenn sozusagen sehr viel in einer Wallet ist, sehr viele Funktionalität, oder wenn ich sehr viel die gleiche Wallet benutze? Der Bedarf an Vertrauen in dieses System muss natürlich dann umso höher sein. Ja. Das ist der Vorteil an lokalen Systemen natürlich, weil wenn ich weiß, okay, da gibt es ein Büro, da kann ich hingehen, da sind Leute, die ich ansprechen kann. Im Zweifel gehört das irgendwo meiner Hausbank, vielleicht meiner Kantonalbank, wie das in der Schweiz heißt, also so eine Art Sparkasse. Das schafft natürlich auch Vertrauen, und das Vertrauen, der Bedarf an Vertrauen ist umso größer, je mehr ich damit mache. Aber hat man dieses Vertrauen, ist es natürlich schon spannend zu sagen, okay, wenn ich das aus einem System heraus mache, dann entfallen eben sehr viele Schritte. Ich muss mich nicht nochmal identifizieren, ich muss nicht nochmal irgendwo im Payment irgendwie auswählen oder so. Das ist schon alles erledigt, wenn ich Bände parkiere oder und so weiter, irgendwo was einkaufe. Und das hat schon einen großen Vorteil. Und am Ende geht es, wie gesagt, den Leuten darum, dass es einfach ist, dass sie sich dabei sicher fühlen und dass sie das nicht das Gefühl haben, dass diese Daten, die dort auch anfallen, in irgendeiner Form nicht im Interesse des Kunden verwendet werden.
Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen für die spannenden Einblicke eurer Lösungen, die ihr alle habt, die ja eigentlich auch alles, ihr habt alle eine Sache gemein, ihr wollt europäisch auftreten, ihr möchtet die bestmögliche Lösung für die Kundinnen bieten. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis dahin. Ja.